Willkommen bei Free Talk, dem Podcast der Reise- und Freizeitmesse Free. Entdecke mit uns die neuesten Trends, tauche ein in inspirierende Geschichten und erhalte exklusive Einblicke in die Welt der Reise- und Freizeitbranche. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen bei Free Talk. Mein Name ist Anja Kuschel und heute zu Gast bei mir Guido Meyer von Bavarian Waters. Magst du dich einmal mit eigenen Worten ganz kurz für die Zuhörerinnen einmal vorstellen?
Ja, genau. Ich bin der Guido Meyer von Bavarian Waters. Bin jetzt SUP-Sportler seit ungefähr 15 Jahren. Bin gelernter Handwerker, Architekt und Designer und klassischer Wellenreiter und bin darüber zum SUP-Sport gekommen, zum Wassersport.
Ich habe gelesen, dass du Deutschlands erster Sub-Guide warst. Wie bist du dann selbst zum Stand-Up-Paddeln, SUP steht ja für Stand-Up-Paddeln, wie bist du dann auf diesen Sport aufmerksam geworden und wie bist du dazu gekommen?
Also gesehen habe ich das wirklich das erste Mal in einem Surf-Magazin, also in einem Wellenreitmagazin. Wie gesagt, da komme ich klassisch her. Das war, ich glaube, 2007. Da war halt ein Bild abgelichtet und das war halt irgendwie interessant. Da standen ein paar Zeilen dazu geschrieben. Und dann habe ich das im Sommer dann in Frankreich gesehen, wo ich zum Wellenreiten war. Das erste Board. Und dann habe ich mir sofort gedacht, okay, cool, was machen die denn da? Und ja, und so ist praktisch das Interesse erstmal entstanden. Da gibt's was. Und dann habe ich gesehen, am Starnberger See, bei München hatte jemand so ein Brett, da habe ich mich dann einfach mal draufgestellt und bin da mal drum gepaddelt und das hat sofort wahnsinnigen Spaß gemacht. Und ja, das war der erste Kontakt mit dem Sport. Die Idee kam dann, das 2009, das habe ich dann mitbekommen über das Internet halt, dass es einen Weltcup gab in Hamburg. Mit SUP-Rennen und da habe ich mir gedacht, okay, vielleicht schaue ich mir das mal an, weil ich halt auch ein bisschen so leistungssportorientiert und interessiert war und da bin ich hingefahren, da kriegte man dann auch die Boards gestellt, ja, dann bin ich da mitgepaddelt bei diesen Amateuren, da waren natürlich auch Profis da, wusste ich gar nicht, dass es das gab, aber ja, und dann war es sehr unruhig, das Wetter, es war so stürmisch, so richtig Hamburger
Shitwetter.
Genau. Und das hat mir gut gepasst, das Wetter. Ja, die Hawaiianer in einem kalten, nassen Norden haben sich nicht so wohl gefühlt. Und dann bin ich, glaube ich, Sechster geworden bei den Amateuren und bin dann praktisch an den Sonntags ins Finale gekommen und dann mit den ganzen Weltklasse-Leuten da zusammen. Und das war natürlich dann so ein, hat mich voll geflasht, ja, und da war ich voll angefixt und ab dieser Minute gab es praktisch kein Halten mehr.
Wie ist denn dieses Stand-Up-Paddle, weil das ist ja irgendwann aufgeploppt und ist dann zu so einer Modesportart geworden und hat dann jetzt im Laufe der Zeit immer mehr eine Festigkeit in der Sportszene bekommen. Wo kommt denn dieses Stand-Up-Paddle eigentlich ursprünglich her, weißt du das?
Ja, es kommt schon von aus Hawaii. Ja, der Laird Hamilton mit seiner Gang drumherum, der ja auch weltbekannter Big-Wave-Surfer ist, die haben einfach an so kleinen Tagen so einen Ausgleich gesucht und haben dann große Longboards geshaped, also sich shapen lassen und dann mit dem Paddeln da reingepaddelt in die kleinen Wellen. Und dann haben das natürlich einige gesehen und gedacht, okay, so kann man den Zugang zum Wellenreiten und zum Wassersport auch an so Wind- und wellenschwachen Tagen für ein großes und breites Spektrum zugänglich machen, genau. Und dass das praktisch jetzt 15 Jahre später Weltmeisterschaften, Nationalmannschaften und ein komplett neuer Sport sich daraus entwickelt, das ist natürlich ja, Wahnsinn.
Das ist beeindruckend, ja. Absolut. Ich habe mal so ein bisschen recherchiert. Dieses Stand-Up-Paddeln hat man sich wohl auch abgeguckt in Hawaii, so ein bisschen von den Leuten, wo es früher noch die Fischerei gab oder eben die Fischerleute rausgefahren sind. Und weil sie nämlich auf dem Board standen, konnten sie einen ganz anderen Blick ins Wasser, konnten natürlich dann eben nicht nur im Wasser stehen, sondern eben obendrauf auf der Wasseroberfläche und konnten die Fische viel früher schon sehen, um sie dann eben zu erspähen. Das ist so ein bisschen auch, was ich empfinde beim Stand-Up-Paddeln, wenn du halt quasi unterwegs bist auf den Gewässern, gerade hier bei uns in Deutschland, was ja auch sehr schön ist, dass man eben eine ganz andere Sichtweise hat auf die ganze Umgebung. Und jetzt ist es ja so, dass du selbst gesagt hast, es ist eine ganz neue Sportart. Da haben sich Weltcups entwickelt. Es gibt ja auch Jugendbereiche dafür. Es gibt ja sehr verschiedene Arten in dieser Sportart selbst. Magst du dazu mal ein bisschen was sagen, was es da so gibt für Möglichkeiten an verschiedenen Arten?
Ja, ich versuche den Leuten dann am Anfang immer zu erklären, dass wir ihnen praktisch das Fahrradfahren beibringen. Eigentlich ist das immer so eine ganz schöne Analogie dazu, wohin sie sich dann entwickeln und was ihnen passt individuell. Das kann man ihnen ja gar nicht auferlegen, ja. Ich kann nur sagen, ihr könnt jetzt Fahrrad fahren und jetzt müsst ihr praktisch für euch entscheiden. Wollt ihr Downhill fahren oder wollt ihr Rennrad fahren oder wollt ihr Tourenrad fahren oder Klapprad oder, ja. So ist das auch im SUP-Sport, ja. Ob man jetzt Flüsse runterfährt oder am Meer in die Wellen geht, ja. Das ist natürlich immer jedem selber belassen. Was der große Unterschied ist, ist natürlich wirklich gegenüber dem Bootssport, mit dem wir auch bei uns an den Stationen haben, ist wirklich, dass man steht. Und da kommt man dann natürlich auch ein bisschen ins Philosophische rein. Ja, ich meine, aufrecht stehen, den Kopf hochnehmen. Alleine da ist ja schon klar in der Physiologie, was dann mit dem Geist passiert. Ja, das ist ja für mich immer ein total wichtiger Aspekt, weil ich merke das ja bei den Kursen, wie die Menschen sich öffnen. Ja, das ist ja immer wieder wahnsinnig zu spüren, ja, wie die Leute halt ankommen, man lernt die kennen und dann paddelt man mit denen los und wie die sich öffnen, ja, das ist halt schon ein großer Aspekt von diesem Sport, glaube ich, dass der Geist eine gewisse Rolle spielt.
Wichtig an der Stelle zu sagen ist ja auch, dass Stand-Up-Paddeln ja ein Ganzkörpersport ist. Das heißt, ich stehe, bin also mit den Beinen und den unteren Muskulaturen beschäftigt durch diese schräge Bewegung, die ich habe, indem ich ja das Paddel links und rechts festhalte, aber eben neben mir arbeite, habe ich eben auch die Körpermitte mit betätigt und natürlich auch den Schulterbereich. Und wie du sagst, das gerade Stehen ist sehr wichtig, weil man ja sonst einfach, und das ist bei vielen ja das Problem, gerade für Anfängerinnen, dieses Wackeln. Und jetzt bin ich gespannt, was du an Tipps hast, gerade so für Anfänger, wenn es um dieses Wackeln geht.
Ja, gut, die Tipps sind natürlich erstmal auch mit dem Material verbunden. Ja, wir haben auch wahnsinnig viele Leute, die natürlich ankommen und sagen, ah, ich habe das mal probiert, ich bin immer reingefallen und dann zeigen sie mir das Board, was sie da benutzt haben. Dann ist das halt so eine dünne Banane.
Darf ich da kurz einrutschen, ja. Guido? Was meinst du bei den Boards? Gibt es da so starke Unterschiede?
Also klar, das ist Welten liegen dazwischen. Ja, also wir haben bei uns an der Station Boards, da kann ich, weil es geht natürlich um Gewicht und Volumen immer. Das heißt, Paddlergewicht und das Volumen des Boards muss einfach passen. Ja, und da haben wir Bretter, da kann ohne Bedenken jemand mit 120 Kilo kommen und kann damit lospaddeln. Dann kommt erst die Paddeltechnik, die einem dabei hilft, ja. Zum Beispiel, dass man das Paddel immer im Wasser hält. Wie so ein drittes Bein ist das praktisch, ja, weil das Wasser hat ja einen Widerstand, ja, und diesen Widerstand auf dem Wasser kann man ja auch nutzen, um sich so ein bisschen abzustützen, in die Knie zu gehen und, ja, das ist das, was mich die Leute immer fragen, ja, aber was muss ich denn können? Dann sage ich immer, ideal schwimmen, logischerweise. Und dann halt aus dem Vierfüßlerstand dich hinzustellen. Aber selbst da haben wir auch Leute, die das noch nicht gut hinkriegen, gerade auch ältere Leute. Da gibt es auch andere Methoden, auch zum Beispiel die Knieprobleme haben und. Aber ja, das sind so die Grundvoraussetzungen zur Stabilität. Volumen des Boards, Breite des Boards und dann halt Paddel ins Wasser, direkt lospaddeln, das machen viele Leute nicht. Die konzentrieren sich erstmal, dass sie Stabilität bekommen auf dem Brett, ohne das Paddel zu nutzen. Ich sage immer sofort, paddel, nimm den Kopf hoch und paddel los, paddel einfach. Und wenn die dann, das ist total super, dann das zu sehen, wenn die dann lospaddeln, total ohne nachzudenken, dann stehen sie und nach 5 Minuten merkt man oder 10 Minuten merkt man, dann ist diese Sorge vorbei, dass ich das nicht kann und dann kommt das Lächeln raus und dann freuen die sich immer alle. Das ja, ist immer schön zu sehen.
Ihr seid jetzt neugierig auf die Free geworden? Alle Infos zur Reise- und Freizeitmesse findet ihr in den Shownotes und auf free-münchen.de.
Ist ja so ein bisschen wie das Beispiel, um es nochmal aufzugreifen mit dem Fahrradfahren. Mit ein bisschen Tempo, ja, genau, habe ich ja auch das Gleichgewicht.
Ja, es ist gut. Ein guter Vergleich, auf jeden Fall.
Du hast ja gesagt, wenn die Leute zu uns kommen. Wer ist denn uns eigentlich? Ja. Ich gehe davon aus, dass du damit Bavarian Waters,
ja,
meinst.
Klar.
Bavarian Waters, bayerische Wasser. Woher kommt denn der Name? Wie seid ihr wenn du von uns sprichst, denn auf diesen Namen gekommen? Und was bedeutet das?
Naja, der Name kommt von meiner Frau. Das war eine Eingebung, kann man nichts weiter zu sagen. Wir fanden das sofort klasse. Ich weiß auch nicht, warum. Das passt irgendwie. Bayerisches Wasser, das ist auch, wie soll man sagen, kann man sich gut merken, das sprechen, also das passt halt einfach. Ist nie auch hinter.
Es kommt gut über die Lippen.
Ja, es kommt gut über die Lippen. Wir haben ja praktisch in ganz Bayern dann auch immer Touren angeboten, ja, das Bayerische Wasser, das fanden wir klasse. Genau, meine Frau hat das ja als Eingebung praktisch gehabt, die auch selber super Paddlerin war und ist noch, genau.
Was bietet ihr denn bei Bavarian Waters alles an? Du hast gesagt, Leute im Einsteigerbereich kommen zu euch, ihr bietet Touren an. Was ist denn so euer komplettes Portfolio, was ich bei euch als Kundin dann so erleben darf?
Also genau, noch zur Frage, wer wir sind. Das ist natürlich unser Team. Das sind im Sommer, im Hochsommer ungefähr 15 Leute, die in allen möglichen Bereichen dann natürlich dann unterwegs sind. Das sind von klassischen Kursen an unseren Stationen, Aufbaukurse bieten wir dann an. Das ist dann immer direkt bei uns am See, am Pilsensee oder am Starnberger See. Und dann haben wir viele Firmen-Events, ja, wo wir so Übungen machen, aber auch einfach nur lockeres Rumpaddeln. Und dann bieten wir auch Flusstouren an, ja, Zahnwasserflusstouren, aber auch richtiges Wildwasser, das ist nochmal ein anderer Sport oder eine andere Disziplin, sehr komplex, das bieten wir an. Ja, und dann halt so Kids-Events, Yoga auf jeden Fall, natürlich auch noch Sub-Yoga, das wird gerade im August, September immer viel gebucht, weil das ist ja auch nochmal so ein Yoga-Upgrade, ja, wo man sagt, okay, das ist auch nochmal immer eine Erfahrung wert und was Besonderes halt auf jeden Fall. Ja, viele Jahre haben wir auch ein Magazin produziert. Das hieß Planke, das war ein SOP-Magazin, ja, also es war ein Online-Magazin, so ein Tablet-Magazin und da haben wir auch mit der Messe ein paar Jahre zusammengearbeitet mit der Free in München und haben den Sport damals präsentiert über das Magazin und das hat auch super viel Spaß gemacht, ja. Dann haben wir natürlich noch ein Rennteam und wo unsere Hauptaugenmerk noch drauf liegt im sportlichen Bereich, ist dann ja die Welle mit dem Surfen, mit dem SOP. Da bieten wir dann im Ausland, in Portugal haben wir auch praktisch jetzt ab 2025 eine eigene Station oder eine eigene Base, wo wir dann auch wieder unsere SOP Surfcamps anbieten. Genau.
Wenn ich jetzt bei euch mit auf Tour gehen wollen würde, nehme ich doch mal gedanklich mit, was mich da so erwartet. Wenn ich bei euch hinkomme, was muss ich mitbringen? Voraussetzung hast du gesagt, mindestens schwimmen muss ich können, vermutlich auch keine Angst vor Wasser haben. Das ist wahrscheinlich ein guter Tipp. Oder ihr helft mir dabei, dann diese Angst zu verlieren. Aber wenn das so eine Tour ist, erzähl doch mal so einen groben Ablauf, was mich da erwarten würde.
Wenn wir jetzt, sagen wir mal, eine Tour bei uns am See machen, dann kommst du ganz normal mit deinen Badeklamotten und vielleicht ein Brillenband, wenn du Brillenträgerin bist. Ansonsten brauchst du nichts. Ja, du musst halt schwimmen können. Aber die Angst vor Wasser haben wirklich sehr viele. Ja, das merkt man extremst. Also ich würde mal sagen, in einem Anfängerkursen locker 50% haben Angst vor tiefem Wasser. Und der Pilsensee ist jetzt relativ flach. Das ist immer total lustig, weil die Leute, ich merke das ja mal in den Fragen so, ja, wie tief ist denn der See, wie tief ist denn der? Und ich sage dann ja 17 Meter und dann merkt man fast schon so, ist ja gar nicht so tief, ja, also, aber dass halt irgendwie 1,50 Meter schon reicht, um nicht mehr stehen zu können, das, man sieht auf jeden Fall, der Respekt ist da und das ist natürlich auch wichtig und gut, ja, wir haben natürlich dann auch Schwimmwesten für die Leute, die eine möchten und natürlich auch immer Neoprenanzüge nach Bedarf. Manche Leute mögen auch nicht unbedingt da im Bikini sich vor anderen Leuten sofort so sportlich da zeigen. Ja, die ziehen dann auch manchmal, wir haben auch so Dry Suits, die zieht man einfach über die Badesachen an. Also da haben wir eigentlich alles da. Brillenband, also auch für die Sonnenbrillen, Kopfbedeckung und dann geht's relativ schnell los.
Gerade wenn es Bavarian Waters heißt, was kann ich sehen, wenn ich mit euch auf Tour auf Wasser bin? Nimm mich gerne gedanklich ein bisschen mit.
Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. erstmal, wenn du Anfänger bist, siehst du nichts, weil man sehr stark auf sich selbst fixiert ist. Ja, das ist ja das, was man merkt. Man kümmert sich erstmal um sich selbst. Man braucht eine gewisse Zeit, um einfach sich zu öffnen, um aufnahmefähig zu werden, natürlich auch für die Natur, ja, und für das Drumherum. Das dauert schon ein bisschen. Was man dann natürlich als allererstes wahrnimmt, ist, dass diese Spiegelung, die man normalerweise im Boot hat oder so, auf dem SUP nicht hat. Das heißt, man kann immer relativ gut ins Wasser reinschauen. Und was man da natürlich sieht, bei uns ist immer super schönes, klares Wasser. Dann sieht man auf jeden Fall, Gott sei Dank, eine funktionierende Natur. Das ist auf jeden Fall wichtig. Da sind wir auch immer dabei, die zu schützen und jetzt den Leuten da immer mitzugeben, wo sie hinfahren können und wo sie nicht hinfahren können. Ja, am Pilsensee ist es natürlich Wahnsinn, wenn man da so 50, 60 Meter rauspaddelt aufs Wasser, dann kommt halt so langsam die Zugspitze um die Ecke. Und das ist natürlich immer für jetzt jemand zum Beispiel, der aus Nordrhein-Westfalen kommt und dann kommt er da an, zum Beispiel am Campingplatz, und dann paddelt er mit uns da raus und dann sieht er auf einmal eventuell dann im Sommer noch eine schneebedeckte Zugspitze. Das ist natürlich dann schon so ein sehr, sehr schönes Bild auf jeden Fall.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil die Zugspitze natürlich auch ein sehr beeindruckender Berg ist, wenn man den überhaupt Berg so nennen darf, weil Berg klingt immer so noch ein bisschen klein. Du hast gerade gesagt, Natur und Naturschutz ist euch sehr wichtig. Das heißt, ihr gebt den Leuten mit an die Hand, wohin sie nicht fahren sollten, wohin sie lieber fahren sollten. Naturschutz bedingt auch, dass man natürlich irgendwie sich ein bisschen für einsetzt. Was macht ihr denn aktiv bei euch für diesen Naturschutz, abgesehen von den Leuten zu raten, das sind vielleicht Schilfbereiche, jetzt gerade ist vielleicht auch Brutzeit von gewissen Tieren, da bitte nicht reinfahren. Habt ihr sonst noch Aktivitäten, die ihr sonst noch so ein bisschen mit euren Teilnehmenden durchführt?
Naja gut, ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass man seine Mitarbeiter und alle drumherum nutzt, um das Ganze zu verbreiten. Ja, man kann natürlich immer als Einzelner viel erzählen. Wichtig ist, dass es halt viele erzählen und immer erzählen. Da geht es, glaube ich, drum. Wir haben auch immer versucht, gerade in der Zeit, als wir das Magazin noch betrieben haben, auch in andere Bereiche reinzuschauen. Wenn ich zum Beispiel Werbung schalten sollte, wo dann halt zum Beispiel so ein SUP-Paddler mitten in so einem Seerosenfeld steht, dann habe ich einfach dann die angeschrieben und gesagt, so von wegen, ja, ist es noch gut? Warum muss man jetzt mit dem Board in so ein Seerosenfeld reinfahren, um zu zeigen, wie naturnah dieser Sport ist? Das ist, was mir nicht passt. Man sieht das auch in den sozialen Medien wahnsinnig oft. Die Menschen müssen wahnsinnig nah an diese Natur ran, damit sie sich mit ihr verbunden fühlen. Aber das ist nicht nötig, ja. Und das muss man den Leuten klar machen, dass du eigentlich naturverbundener bist im Kopf, wenn du sie in Ruhe lässt. Ja, das ist, glaube ich, so ein Trugschluss, den wir auch in uns haben. Ja, und das, glaube ich, versuchen wir immer zu vermitteln. Also schaut es euch an, nehmt es auf, aber betretet es nicht unbedingt. Dann ist es naturnah. Ja, das heißt, man muss einfach die Grenze wissen und die Grenze aufzeigen. Und ja, das versuchen wir natürlich bei den Touren und immer so zu vermitteln. Ja.
Nachhaltigkeit für Naturschutz beginnt ja auch so ein bisschen mit so einem gesunden, respektvollen Abstand. Das, was du sagst, einfach, man muss ja nicht immer direkt in die Seerosen reinfahren, wo mal ich nicht sogar ganz weiß, ob die nicht sogar naturgeschützt sind. Ich glaube nämlich schon, ne?
Genau. Ja, wir haben ja auch bei uns im Team Biologe, der Wasserbiologe ist, der ist sehr wissend und der sagt ja auch immer, ja, die Seerosen sind ja nicht schlimm, weil die ja nicht gut eigentlich für manche Gewässer sind, weil die ja dann Sauerstoff nehmen und hin und her. Also ist aber Quatsch. Also es geht halt einfach darum, wir sollen die Natur so lassen, wie sie ist, ja, und nicht sie versuchen, nicht so zu beeinflussen.
Man kann auf der Free selbst, da ist ein großes Becken, da kann man auch Stand-up paddeln mit euch. Wie läuft dann das da ab? Was muss ich mir denn da mitbringen? Oder muss ich mich vorher anmelden, wenn ich meine Kinder vielleicht mitnehmen wollen würde, die das eben bei euch machen? Wie ist denn da so das Prozedere?
Naja, das ist eigentlich so Schnupper. Also man kann natürlich auch, wir haben Termine, tägliche Kurstermine. Das sieht man natürlich dann auf der Webseite oder in den Programmheften. Das sind dann immer halbstündige Einführungskurse, da sind dann meistens Kinder, aber auch Erwachsene interessiert halt einfach dabei. Es ist natürlich ein beschränkter Raum, aber einfach mal, um sich da drauf zu stellen, ist es schon in Ordnung. Ja, da muss man einfach vorbeikommen. Wir haben auch Anzüge da und Handtücher da, falls man mal reinfällt. Das ist ja dann immer sehr spielerisch. Die Kinder, die jumpen dann immer da rein und ist immer sehr lustig. Um einfach zu zeigen, dass sich jeder da draufstellen kann. Dafür ist der Pool schon ganz gut, ja.
Also egal ob groß, ob klein, hoch und breit, jeder kann da vorbeikommen und eben dieses Stand-Up-Paddeln auf der Free im Februar mal austesten bei euch. Ja. Du hattest vorhin noch gesagt, es gibt ja diese verschiedenen Arten im Fluss oder eben das Wildwasser. Wildwasser-Stand-Up-Paddeln, was natürlich eine andere, ich vermute, dass es eine ganz andere Art ist. Es gibt dann das mit den Wellen, was ihr in Portugal in eurem eigenen Camp macht, was es 2025 dann geben wird. Welche Trends kommen denn grundsätzlich so ein bisschen in dem Bereich Stand-Up-Paddeln auf uns zu in dem nächsten Jahr?
Also Trends, würde ich mal jetzt sagen, sind beim Material natürlich zu erkennen, dass jetzt praktisch die Leute kommen, die es schon ein paar Jahre machen. Und sagen, okay, ich habe mich jetzt, das ist ein Sport, für mich ein Sport oder eine Bewegung, die ich öfter mache und ich brauche jetzt halt einfach zum Beispiel ein Hardboard, ja, das heißt so ein Feststoffboard, ja, kein Inflatable. Ja.
Was bedeutet Inflatable Board?
Ja, Inflatable, also ein Board, das haben ja viele schon gesehen, die man halt aufpusten kann. Das ist natürlich super für einen Einstieg und für einen Transport und. Und dann gibt es natürlich die Hardboard sogenannten, ja, die dann irgendwie gebaut sind wie Windsurfboards oder Surfboards. Die kann man natürlich nicht zusammenrollen oder falten. Da muss man natürlich dann einen Dachgepäckträger haben und muss zu Hause irgendwo was haben, wo ich die hinlege. Die sind natürlich größer. Aber von der Performance her haben die natürlich immer einen leichten Vorteil.
Was ist dieser Vorteil?
Das ist die Volumenverteilung im Board selber. Ja, das muss man sich ja vorstellen, dass beim Inflatable ist der Körper praktisch von vorne nach hinten gleich dick. Ja, das heißt, es ist irgendwie 10 oder 12, 15 Zentimeter dick von vorne bis nach hinten. Wir brauchten aber eigentlich vorn bei, sagen wir mal, wenn man jetzt am Flachwasser auf dem See unterwegs ist, bräuchten wir eigentlich vorne ein bisschen mehr Volumen und da, wo man steht, weniger, ja, weil man, damit man nah an der Wasseroberfläche steht und ja, und das muss dann nach hinten auslaufen. Es ist natürlich ideal, das kann ich mit so einem Inflatable schwierig herstellen.
Also laienhaft gesagt, wenn ich natürlich mehr Material habe, überall die gleiche Stelle, schiebe ich natürlich auch viel Wasser vor mich her. Ist das so ein bisschen diese Problematik oder bin ich da völlig falsch?
Das kommt noch dazu, da kommen wir dann in den Shape rein, also wie dieser Körper dann halt auch noch geschnitten ist. Das ist klar, ein Feststoffboard kann ich praktisch vorne sehr scharf shapen, ja, das heißt wie ein Boot praktisch, ja, dass ich praktisch durch das Wasser schneide und dadurch verdränge ich das Wasser halt und das lässt mich schneller gleiten, ja, es lässt mich besser geradeaus fahren, was halt für viele am See und im Flachwasser ein wichtiger Punkt ist, das geradeausfahren. Die wollen ja sich nicht drehen die ganze Zeit, ja. Und das passiert halt mit einem Board, was zu breit ist und zu kurz und zu dick. Da dreht man sich halt viel mit, ja. Und mit einem etwas schärfer geschnitteneren Board fährt man halt dann besser geradeaus. Es ist effektiver. Genau.
Du kommst ja eigentlich aus dem Surfbereich, also aus dem klassischen Wellenreiten.
Wellenreiten. Ja, das ist in Deutschland immer so ein Surfen und Wellenreiten. Alle sagen immer Surfen. Es ist weltweit, ja, Deutschland ist einer der wenigen Länder, wo Surfen...
Windsurfen gemeint ist. Für mich ist Surfen auch das typische klassische Wellenreiten, weil ich das Windsurfen so nicht auf dem Schirm habe.
Aber hier in Bayern, wenn du sagst, ich surfe, dann ist es für 80% der Leute, denken sie, du gehst zum Windsurfen.
Obwohl in München ja eigentlich eine große Surf-Community ist, ne?
Ja, das ist halt immer noch so ein bisschen... Ja, weil das ist anderes Wellenreiten, Surfen, aber mittlerweile nivelliert sich das so ein bisschen.
Was bedeutet denn für dich grundsätzlich in der Natur sein und eben Surfen oder eben auch Stand-Up-Paddeln ausüben?
Für mich ist es die Bewegung halt in der Natur. Vielleicht kann ich das so mal jetzt zusammenfassen und mit der Natur sich bewegen halt auch. Ich war immer Sportler, auch Leistungssportler über Leichtathletik und Fußball. Mir ist das alles immer sehr leicht gefallen in den Sportarten. Tennis, Schläger in die Hand und nach ein paar Schlägen ging es dann irgendwie runter und rüber, ja, hin und her. Und auch beim Snowboarden war es so, das ist in einer halben Stunde ging es. Und beim Wellenreiten, als ich angefangen habe in Brasilien, hatte ich überhaupt keine Ahnung, null. Und dann habe ich gesagt, komm, gib mir das Board her, ich paddel jetzt da raus und das ist easy. Und dann bin ich halt durch die Naturgewalt eines Besseren belehrt worden. Und dann habe ich gedacht, okay, was war das denn jetzt überhaupt, dieses Erlebnis? Und dann habe ich mir gedacht, so, das würde ich halt gerne lernen. Das heißt, mit der Natur, und ich glaube, wenn man halt ein Naturelement hat, was sich bewegt, das ist halt das Wasser. Und mit dem sich gleichzeitig dann noch zu bewegen, das ist schon eine sehr tolle Erfahrung. Ja. Und wenn man dann noch schafft, seinen eigenen körperlichen Ausdruck da reinzubringen, was ja beim Wellenreiten jetzt so ist. Meine Mama hat immer total lustig gesagt, am Anfang so Ende der 90er, ob ich denn schon Figuren fahren könnte. Ja, fand ich dann ganz lustig, weil sie ist halt so, guckt halt gerne so Eiskunstlaufen und so, ja, und dann hat sie das so ein bisschen verglichen. Fand ich ganz schön, weil es nicht nur dieser, deswegen ist das Klientel auch ein bisschen anders, weil es nicht nur der reine Sport ist, Ausdauer, Kraft und so, sondern dieses, dein Ausdruck nach außen kommt, ja, und alle einen verschiedenen Style haben. Und das ist natürlich auch das Besondere jetzt. Und das in der Natur machen zu können, ist wie tanzen.
Ist wie tanzen?
Ja.
Ist ein schöner Vergleich, ehrlich. Ist es denn wichtig, tatsächlich einen Kurs zu machen? Weil ich meine, es gibt viele Leute, die sagen, oh cool, es gibt ja gerade irgendwo ein Sonderangebot für 150 Euro, kaufe ich mir so ein Board und dann stelle ich mich einfach drauf. Sagst du, das ist vielleicht nicht so clever, weil es gibt eben auch bei diesem Sport eine gewisse Technik, die ich erlernen sollte, damit ich dann dem Körper nicht irgendwie schade, wenn ich diese Sportart ausübe?
Ja, das sind ja auch die Leute, die so Boards gekauft haben. Das sind ja auch die, die zu uns kommen. Es ist ja nicht so nur, dass die Leute das noch nie gemacht haben, sondern die letzten 3 Jahre haben wir mehr und mehr Leute, die wirklich auch eigene Boards schon haben und sehen, irgendwas passt nicht. Bei dem einen ist es das Material, bei den anderen ist es dann wirklich auch die Technik. Die Kurse dann abzuhalten, ist dann prinzipiell für jeden gleich, ja.
Man kann ja Stand-Up-Paddeln auf dem See eigentlich in aller Jahreszeiten machen. Also Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Vorhin hast du gesagt, Yoga wird vor allem im Sommer gemacht, vermutlich weil man eben die Gefahr hat, beim Yoga dann doch reinzufallen. Gehe ich von aus. Bei mir würde das wahrscheinlich passieren. Wenn ich jetzt sage, ich möchte aber im Winter, wenn es kalt ist, weil du meintest, ihr habt Trockenanzüge, die man eben quasi tragen kann. Wie ist denn so der Unterschied in den Jahreszeiten, gerade unten auf den bayerischen Gewässern, wenn ich Stand-Up paddle, was kann ich denn da Unterschiedliches erleben im Laufe dieses Jahres?
Im Sommer ist es ja eher so ein Sport, wo man auch gerne mal reinspringt. Und im Winter muss man halt echt schauen, wo man hingeht, ja, weil da gibt es wirklich viele Befahrungsregeln und Gebiete, wo man nicht hin sollte. Wir haben auch vor vielen Jahren mit dem Schmidt-Max einen Film gedreht. Winterpaddeln hieß der. Der ist auch immer noch online. Da wird das auch alles gut beschrieben. Der ist ja dann auch auf der Messe gewesen, auf der Free. Und da gab es natürlich auch Kontroversen, wo sie gesagt haben, ja, was paddelt ihr jetzt im Winter da rum? Und das heißt, man muss...
Was war da der Kritikpunkt, warum ihr das nicht machen sollt?
Naja, gut. Es geht natürlich viel um die Vögel. Ja, obwohl wir in dem Beitrag, in dem Film extra halt auch noch an so einem Vogelbeobachtungspunkt gewesen sind, um den Leuten halt auch zu erklären, da kann man hin, da kann man nicht hin, die Vögel sind da und ja, passt da auf. Also wir haben das schon sehr scharf gemacht und es war auch sehr gut vorbereitet. Trotzdem ist es natürlich so, dass man auch dann Leute habt, die die Natur sehr schützen wollen, das ist in Ordnung. Und manche sind natürlich auch ein bisschen neidisch, ja, das kann ich mir auch vorstellen. Die sagen, okay, warum paddelt der da jetzt so schön rum? Das schaut ja auch eigentlich ganz schön aus, würde ich auch gerne machen, kann ich aber nicht. Ja, dafür sind wir ja dann da, um den Leuten zu zeigen, doch, das könnt ihr schon, kommt einfach mit.
Wenn diese Leute euch jetzt quasi sehen, egal ob Sommer oder Winter, und sagen, oh, ich habe eigentlich total Lust, das mal auszutesten, A, können Sie natürlich auf die Free kommen, eben zum großen Becken, und können das da bei euch austesten. Wenn Sie sich jetzt aber bei euch einfach melden wollen, wie wären denn jetzt die Kontaktdaten, wohin sich Menschen wenden können, wenn sie Bock haben, mit euch mal aus Wasser zu gehen?
Naja, unsere Webseite auf jeden Fall erstmal, das ist bavarianwaters.com oder .de, ja, und dann gibt es da meine Telefonnummer drauf, ja, oder halt auf guido@bavarianwaters.com eine E-Mail schreiben, da helfe ich immer weiter. Das ist natürlich so klassische Zugang. Wir haben natürlich auch auf Instagram sind wir unterwegs, Bavarian Waters mit unseren Stationen und ja.
Gibt es etwas, was du jetzt noch ganz zum Schluss loswerden möchtest, wo du sagst, hey, das haben wir jetzt irgendwie gar nicht angesprochen, weil wir im Redefluss gar nicht dahin gekommen sind? Oder sagst du, eigentlich haben wir alles gesagt und die Leute sollen sich einfach bei euch melden und einfach aufs Board steigen und die Angst eventuell vor Wasser einfach überwinden und mit euch rauspaddeln?
Was jetzt noch eine Sache ist, die Free 2025 angeht, da werden wir jetzt auch so ein Rennen veranstalten, gerade für die jungen Junioren. Ja, das heißt, da kann freitags haben wir da von 17 bis 18 Uhr praktisch eine Stunde den ganzen Pool, der ist ja normalerweise getrennt. Eine Seite ist SUP, eine Seite ist Boote. Da machen wir dann praktisch die Bojen weg und dann haben wir den ganzen Pool für eine Stunde, da kann man über Zeit, fährt man praktisch 100 Meter einmal hin und zurück mit einer Wende und da werden die Zeiten genommen und die 8 Besten kommen dann praktisch Samstag in die Finalrunde und da kommen dann ja so ein paar Pro-Junioren dazu, 8 Stück, ja, die wir einladen und die werden dann praktisch zueinander ausgelost. Ganz wild, dass jeder das Glück hat, dann irgendwie auch zu gewinnen und die Jugend muss man da auch so ein bisschen hinbringen, ja, und das ist so ein bisschen unsere Aufgabe, die Kids zu bewegen, denen zu zeigen, draußen, wie viel Spaß es macht, einfach unterwegs zu sein, sich mit so einem Board zu bewegen und das ist so die Hauptaufgabe eigentlich, ja.
Mit dem eigenen Körper eigentlich so ein bisschen Natur erleben auch. Ja, ne? Und die junge Generation, die Kiddies müssen manchmal vielleicht auch so ein bisschen zu ihrem Glück gezwungen werden.
Ja, ich sehe das ja an meinen eigenen. Ich weiß wirklich, wie es ist. Ja, sobald wir draußen sind, gerade auch jetzt am Meer, beim Wellenreiten oder mit dem SUP, egal wo, ist alles vergessen. Ja, also das ist, und das ist ja das Schöne dabei, ja, und das, da geht's ja auch ein bisschen drum, das Alltägliche, bei den Erwachsenen ist das Arbeiten und bei den Kids ist vielleicht die Schule oder so, es geht wirklich darum, einfach abzuschalten und da über dieses ganze Alltägliche was Schönes drüber zu legen.
Einfach einen Ausgleich zu schaffen für den alltäglichen Stress oder die alltäglichen Aufgaben, die man eben so hat, egal ob jung oder alt.
Genau.
Guido, dann danke ich dir recht herzlich für das schöne Gespräch, die tollen Ausführungen, das Mitnehmen gedanklich auf eure Touren und freue mich dann natürlich, dich persönlich dann auch auf The Free jetzt im Februar kennenzulernen.
Ja, freue ich mich auch und Dankeschön.
Das war's von Free Talk. Schön, dass ihr reingehört habt. Wir wünschen euch eine fantastische Messe und viel Inspiration für euer nächstes Reise- und Freizeitabenteuer. Abonniert unseren Podcast, folgt uns auf Social Media und holt euch alle weiteren Infos auf der Website der Messe Free.